bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Wettbewerbs und des Kartellrechts. Hier ist wieder Justus Haukapp, der Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und wieder einmal habe ich in der Leitung Ruprecht Porzun, meinen Kollegen des Instituts für Kartellrecht, auch an unserer schönen Universität. Hallo, Ruprecht.
Hallo, Justus.
Wir hatten es ja letzte Woche versprochen, wir wollen über Apple reden. Ich habe lange überlegt, ein Apple a day keeps the doctor away und wie kann man das aufs Kartellrecht ummünzen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Kartellamt hält ein Apple a day nicht fern, offensichtlich jedenfalls nicht von Apple selber. Apple hat das Kartellamt nicht im Haus, aber hat momentan viel zu tun in der Kartellrechtsabteilung. Zum einen, die Fälle laufen schon länger, Spotify und Epic Games, darüber können wir vielleicht gleich auch nochmal reden, aber mir scheint es so, was viele momentan noch interessanter finden, ist, dass durch die Einführung oder den Update eigentlich des Betriebssystems auch die Datenschutzstandards bei Apple gehörig angezogen wurden, so will ich es mal sagen, oder verschärft wurden. Und die Datenschützer, habe ich den Eindruck, sind begeistert, dass Apple ihnen den Job wegnimmt, hätte ich fast gesagt. Nein, das stimmt nicht ganz. Also, dass Apple sich zum obersten Datenschützer aufschwingt. Diejenigen, die eine gewisse Abhängigkeit von Apple zu spüren vermeinen, zumindest, sind da nicht ganz so begeistert von der ganzen Angelegenheit. Das ist doch eigentlich toll, wenn Apple jetzt mehr Datenschutz betreibt. Warum stört das irgendjemand eigentlich?
Ja, vielleicht sollten wir mal kurz erklären, was eigentlich sozusagen vorliegt, was Apple macht. Für diejenigen vielleicht, die noch mit einem Festnetztelefon telefonieren sozusagen, dass wir das nochmal kurz updaten, was da vorliegt. Also Apple hat ein Update seines Betriebssystems iOS, das ist glaube ich die Version 14.5, die jetzt aktuell ist, rausgegeben, so ist und es, ja, verlangt jetzt, dass fortan das Programm App Tracking Transparency, so nennen die das, ATT, verfolgt wird. Das heißt, App-Entwickler, App-Anbieter müssen die Zustimmung ihrer Nutzer einholen, auf das sie von diesen Nutzerdaten verarbeiten dürfen. Und zwar bestimmte Nutzerdaten, die man für personalisierte Werbung benötigt. Bislang machen die das schon sozusagen, du lädst dir die App runter und dann klickst du da ja immer auf, was weiß ich, alles Mögliche zustimmen. Da werden so, ob das jetzt datenschutzrechtlich konform ist oder nicht, das kann ich und will ich auch gar nicht beurteilen, aber sozusagen, das hat bislang ausgereicht, auf das man persönliche Daten sammeln konnte. Und jetzt schaltet Apple quasi als Gatekeeper dieser ganzen Apps noch ein weiteres Formular zu oder vor, das du ausfüllen musst und wo du erlauben musst, dass die deine Daten nutzen. Und
aber wenn das du das hört nicht. Sich super an,
eigentlich. Ja, das hört sich auf den ersten Blick super an.
Und das ist doch wie bei der Datenschutzgrundverordnung, wo wir uns alle freuen, dass wir endlich da mal die Cookies alle anklicken müssen und die nicht einfach so über uns hinein.
Du bist das, der da immer genau guckt, was er da anklicken will und wegklicken will und
seitdem
so weiter.
Seitdem lese ich mir das immer ganz genau durch.
Du wärst ein so guter Jurist geworden, lieber Justus. Also das ist...
ja, der Name hätte es auch hergegeben, ja nicht, aber...
wohl wahr.
Die Wirtschaft hat mich zu sehr angezogen.
Naja, das schnöde Mammon, der schnöde Mammon, das ist der, egal.
Ja, aber
nochmal sozusagen einen Schritt zurück. Also Apple macht jetzt so eine Vorgabe, wenn du dann nicht die Zustimmung des Nutzers kriegst, dann fliegst du raus aus einem Apple-Tool sozusagen, das diese Werbedaten den App-Entwicklern zur Verfügung stellt. Und wenn du die nicht hast, kannst du natürlich viel schlechter die Werbung, die bei dir in deinen Programmen läuft, personalisieren, weil du nicht genau weißt, wer diese App gerade nutzt. Und das brauchen die, um ihre Werbung zu verkaufen. Und da ist natürlich klar, dass diejenigen, die werbefinanzierte Angebote machen, jetzt Sturm laufen, dass sie nicht mehr so personalisiert den Werbemarkt abgreifen können, wie Apple das kann. Das kann man natürlich als großen Erfolg für den Datenschutz feiern.
Also erstmal hätte ich ja gesagt, hört sich das so an. Das ist so dieses Konzept, was wir doch, so scheint mir, häufiger haben. Wir wollen Einwilligungen. Auch das Bundeskartellamt hat ja gesagt, Facebook darf ruhig alles kombinieren, wenn sie denn eine Einwilligung ihrer Kunden vorliegen haben. Und von daher hätte ich gedacht, müssten doch so alle ganz begeistert sein. Aber es ist nicht so. Warum macht Apple das? Das hört sich doch erstmal toll an, sozusagen. Alle fordern mehr Datenschutz. Das ist doch fast Good Citizenship, so wie es sich anhört, oder?
Ja, also dein unerschütterlicher Glaube an unsere Freunde im Big Tech berührt mich jedes Mal aufs Neue. Ja, also diejenigen, die Sturm laufen, haben jetzt 8 Verbände beim Bundeskartellamt Beschwerde eingereicht. Das sind natürlich die Verbände derjenigen, die eben Geschäftsmodelle mit Apps haben, in der Digitalwirtschaft haben, die werbefinanziert sind. Und es kommt jetzt natürlich zu folgender Problematik. Also diese Leute, die bislang ihre Apps mit Werbung finanzieren, die fallen sozusagen zurück im Wettbewerb um die Werbekunden, weil sie nicht mehr das gleiche Angebot machen können wie Apple. Denn Achtung, das, was für alle anderen App-Anbieter gilt, gilt für Apple selbst natürlich nicht, ne? Apple darf weiterhin und erhebt weiterhin alle Daten und kann deshalb auch sehr schön personalisierte Werbung anbieten, macht das angeblich auch in verstärkter Weise. Und dann passiert natürlich Folgendes: Wenn du jetzt deine App weiter finanzieren willst und du kriegst nicht mehr die guten Werbeeinnahmen, weil du nicht mehr so gut personalisiert werben kannst, dann hast du 2 Chancen. Entweder du stellst deine App ein, mangels Erfolglosigkeit oder mangels nachhaltiger Finanzierungsmöglichkeit, oder du stellst um auf ein Bezahl- oder Abo-Modell. Und haha, hier kommt jetzt schon sozusagen auch der Link zu den anderen Fällen, die wir eben schon erwähnt haben, Spotify und Epic. Das würde bedeuten, dass du mehr verkaufen musst in deinen Apps. Also beispielsweise, dass eine App, die bislang kostenlos ist, dass die eben abopflichtig wird, dass du da jeden Monat eine Gebühr für zahlst. Und da nimmt Apple dann gerne wieder das, was wir die sogenannte Apple Tax nennen. Ja, das heißt, du musst an Apple eine Provision dafür zahlen, vielleicht bis zu 30%. Also für Apple ist das ein echt gutes Geschäft, für die anderen wird es schwierig.
Okay, das hört sich ganz plausibel an, aber wenn ich jetzt der Vertreter von Apple wäre, der ich ja nicht bin, dann würde ich doch sagen, es gibt doch den Systemwettbewerb. Wenn wir uns selber damit ins Fleisch schneiden würden, wird doch Folgendes passieren. So wie du sagst, bei uns werden die Apps demnächst etwas kosten müssen. Und wenn die Leute das nicht so gut finden, dann werden die Leute möglicherweise sich doch nicht mehr ein iPhone zulegen, sondern sagen, hör mal, bei Google oder im Android-System, in der Android-Welt, da gilt das Ganze ja nicht. Da wird es dann die gleichen Apps werbefinanziert geben, die es bei mir nur noch gebührenfinanziert, hätte ich was gesagt, das stimmt ja jetzt nicht. Also gegen Entgelt gibt, schneidet sich damit Apple nicht möglicherweise ins eigene Fleisch. Und wenn der Systemwettbewerb funktioniert, werden wir dann möglicherweise weniger Verkauf von iPhones sehen? Müsste ja so sein, wenn der Systemwettbewerb so funktioniert und Apple tatsächlich aufs falsche Pferd gesetzt hat, parallel, und die Leute das nicht honorieren, dass das vielleicht sogar das ist, was sie wollen. Denn das wurde ja auch häufig gefordert, dass man sagt, warum bietet etwa Facebook nicht auch eine entgeltpflichtige Version an? Ich glaube, das war sogar mal in der Diskussion als Remedy, vielleicht in der akademischen Diskussion, vielleicht nicht bei den Ämtern selber, ob das nicht etwas wäre. Von daher ist das doch ein interessanter Versuch, den Apple da startet.
Ja, also interessant ist das allemal. Ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, ob die, wonach die, was die Präferenzen der Nutzer sind, warum ich mich entscheide, ein iPhone zu kaufen oder ein Android-basiertes System zu erwerben. Ich habe ja immer bei den iPhone-Nutzern den Verdacht, die kaufen das ohnehin nur, weil das einfach cooler aussieht, so ein iPhone, und nicht aus anderen Gründen. Aber die ist natürlich schon auch ein echt interessanter Punkt, den du aufmachst. Der spielt ja auch in den anderen Verfahren eine Rolle, nämlich die Frage: Betrachten wir jetzt eigentlich das Apple-System als System an sich, wo vielleicht auch der Systembetreiber größere Freiheiten hat? Oder ist das ein eigener Markt, bei dem wir sicherstellen wollen, dass in diesem System eine gewisse Offenheit herrscht? Und das ist ja gerade bei Apple auch eine spannende Frage, weil Apple ja anders als Google, das sind ja wirklich 2 völlig unterschiedliche Philosophien in den vergangenen Jahren immer gewesen. Apple war immer der proprietäre Anbieter, da war klar, es läuft alles über Apple, es ist ein geschlossenes oder relativ geschlossenes System, wohingegen bei Google immer klar war, da wird das System ist so offen wie möglich sozusagen, wir versuchen so viele reinzuziehen, wie man geht. Und beides hat sozusagen unterschiedliche Wirkungen und beides ist vielleicht dann sogar auch einer kartellrechtlich unterschiedlichen Bewertung ausgesetzt. Und in der Tat, das muss man sich ja auch mal vor Augen führen, ist ja der Marktanteil von Apple Produkten gar nicht so groß. Ne? Also es sind, glaube ich, 10% weltweit oder so, die iPhones und haben im Vergleich zu Android-basierten Systemen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Zahlen sind, aber ich habe auch so Zahlen irgendwie zwischen 10% und 20% im Kopf. Auf jeden Fall, wenn man jetzt ist, weiß ich nicht, ob man da vom Marktanteil sprechen darf, sozusagen, weil wir uns ja gerade selber gefragt haben, was ist hier der relevante Markt? Also wenn wir natürlich sagen, Apple ist ein eigener Markt, dann haben die da logischerweise einen Marktanteil von 100%. Also diese alte Philosophie, die wir aus dem Telekommunikationsbereich teilweise kennen, ein Netz, ein Markt. Ich bin da auch immer hin und her gerissen, weil aus der ökonomischen Sicht kann man sagen, hat beides ja eine Plausibilität und letztendlich hängt alles vom Verbraucherverhalten ab. Man kann da immer spekulieren und ich kenne auch einen, der würde nie sein Apple wechseln, aber ich selber gehöre zu denen, die schon hin und her gewechselt sind. Ich hatte mal ein iPhone und bin dann doch jetzt wieder bei Samsung gelandet und hatte auch schon mal Huawei und alles Mögliche. Ich bin also ein Vagabund. In dem Sinne.
Und Musterkunde, genau das, was wir immer wollen. Ja? Jemand, der
ich muss
der
das Kartellamt auch unterstützen, natürlich, durch mein proaktives Einkaufen. Nein, aber die, also von daher, ich bin da auch immer hin und her gerissen. Das ist natürlich eine empirische Frage. Von daher wäre das, glaube ich, empirisch auch sehr spannend, ob es man Reaktionen sehen wird. Gleichwohl mittlerweile. Ich bin nicht skeptischer geworden, ob diese Sichtweise, dass der Systemwettbewerb so gut funktioniert, ob man das so hart behaupten kann, ob die Daten dafür so stark sprechen, dass diese alternative Sichtweise, dass doch das Apple-System ein eigener Markt ist und ein Android-System davon ein separierter Markt, ob das nicht doch die zutreffendere Sicht der Dinge ist. Ich würde dazu neigen, dieser zweiten Sicht eher zuzustimmen. Und dann ist das natürlich schon bemerkenswert, muss man sagen, dass Apple dann doch hier auch nicht nur einfach sagen, die Bedingungen verändert, sondern hier diskriminiert in dem Fall. Also oder Selbstbevorzugung heißt das ja mittlerweile. Das hört sich so ein bisschen vornehmer an als Diskriminierung.
Also ich teile da deine Ansicht total. Ich bin ja auch jemand, der sich sehr früh dafür eigentlich ausgesprochen hat, nicht mehr von Plattformen zu sprechen, sondern von diesen digitalen Ökosystemen, die aus meiner Sicht eben das Kennzeichen haben, dass die Plattformen oder Plattformbetreiber eben versuchen, die Leute immer stärker zu halten in ihrem kompletten System und alles darauf anlegen, dich sozusagen nicht mehr freizulassen. Und je stärker das ausgeprägt ist, je größer der Login-Effekt wird, also je größer deine Vorteile sind, wenn du in diesem System bleibst, wenn du alles über Google laufen lässt, deinen Kalender, deine App, deine Apps, deine Kamera, deine Mails und so weiter und so fort, deine Videoformate, desto geringer wird dein Anreiz zu wechseln in das andere System, desto stärker werden die Bindungskräfte an dieses Ökosystem und damit wird der Wettbewerb natürlich immer schwächer. Also das ist sozusagen, das spricht glaube ich schon eine Menge für, dass das auch eine Tendenz ist, die in den letzten Jahren zugenommen hat. Weil du gerade von den Reaktionen im Markt sprachst, wir können mal eine Reaktion, das haben wir schon so ein bisschen, ne? Also dieses System ist ja seit ein paar Tagen jetzt sozusagen auf dem Markt und die ersten Zahlen zeigen, dass zumindest die Sorgen wahrscheinlich berechtigt sind. Wir haben, es gibt so eine Studie von einem also Werbeanalysten namens Flurry und der hat festgestellt, dass also so ungefähr 5% der Nutzer diesem neuen Tracking in den USA zustimmen. Für Europa haben wir die Zahlen noch nicht, aber es ist eben ein verschwindend geringer Anteil von Nutzern, die bereit sind, dass ihre personalisierten Daten erfasst werden. Jeder Datenschützer wird sagen, klar, das haben wir euch schon immer gesagt, wenn die Leute die Wahl haben, dann werden sie natürlich nicht dafür sein, dass sie personalisierte Werbung kriegen, so schön das ist. Die Werbeanbieter sagen, dieses Informationsschreiben, das Apple übrigens vorgibt, das ist auch noch sehr oberflächlich und das gibt gar nicht die notwendigen Informationen und die Leute wissen gar nicht, was ihnen dadurch entgeht. Aber es ist da schon sozusagen ein realer Case.
Ja, was mich interessieren würde, ist, das sind natürlich jetzt Zahlen vom Anfang, sag ich mal so, das Ganze ist noch nicht so alt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, muss ich sagen, wenn es Alternativen gibt. Wenn tatsächlich dann angeboten wird, hör mal zu, du kannst hier einwilligen, dann bekommst du das Ganze möglicherweise immer noch unentgeltlich oder zu einem geringeren Preis oder du willigst nicht ein und dann müssen wir dir aber mehr dafür abnehmen. Ob dann die Leute immer noch nur bei 5% Einwilligung bleiben, da würde ich glauben, werden die Zahlen noch nach oben gehen, wenn also diese Art der Preisdifferenzierung eingeführt werden sollte, dass man
Ich glaube,
dafür entscheiden kann.
das Fiese daran ist ja, dass Apple möglicherweise genau diese Optionen gar nicht eröffnet. Das ist ja auch so ein Vorwurf gegen Apple, dass du als App-Entwickler gar nicht so deutlich aufzeigen kannst, welche Alternativen die Leute überhaupt haben.
Das wäre natürlich in der Tat definitiv verbraucherfeindlich. Denn wenn man sagt, man nimmt ihnen eine Wahlmöglichkeit, dann könnte ich mir nicht vorstellen, dass selbst na gut, es gibt immer irgendwelche Leute, aber selbst als Datenschützer müsste man doch dann sagen, wenn die Leute aber nun mal lieber weniger zahlen wollen und dafür ihre Daten preisgeben, dann sollte ich ihnen das doch gestatten, das zu tun.
Also ich bin jedenfalls super gespannt, wie das Bundeskartellamt das bewertet, denn dieser Fall ist ja jetzt eigentlich anders als der Facebook-Fall gelagert. Also die haben sich ja beim Bundeskartellamt beschwert, diese Verbände. Und beim Facebook-Fall haben wir ja quasi Kartellrecht und Datenschutz in einer Art von Gleichlauf. Also das Kartellamt stärkt den Datenschutz, indem es einen kartellrechtlichen Verstoß konstruiert. Und hier ist die Situation ja eigentlich genau andersrum, ne? Also hier müsste das Kartellamt jetzt sagen, wir wollen hier de facto wohl weniger Datenschutz, um den Wettbewerb zu befreien. Und das finde ich echt eine knifflige Aufgabe für die Leute, jetzt zu entscheiden, ob sie aus dieser Position das Kartellamt als die großen Datenschützer, ob sie da sich weiter bewegen. Und interessanterweise ist es ja auch jetzt nicht nur so, also der ZAW, der BDZV und so, das sind so Verbände, die in Deutschland ja sehr bekannt sind, also Werbeverbände, Zeitschriften, Digitalpublisher und so weiter. Aber diejenigen, die natürlich auch sehr leiden unter diesem ATT-System, sind auch Google und Facebook. Ja, auch die haben sich schon gegen Apple positioniert und in Stellung gebracht. Also wir haben hier wirklich eine total interessante Gemenge- und Konfliktlage.
Ja, das sehe ich genauso wie du. Das ist sehr spannend und ich bin dann auch sehr gespannt, welche Remedies, welche Abhilfemaßnahmen sich das Kartellamt da einfallen lässt oder bereit ist entgegenzunehmen. Das wird spannend. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man sagt, diese Art der Preisdifferenzierung, wenn das jetzt nicht erlaubt ist, das muss dann ja mal mindestens zugelassen werden, dass ich mir doch überlegen darf, ob ich mit Daten oder mit Geld lieber bezahle.
Oder
Alles
dass zumindest diese Selbstbevorzugung durch Apple
und
selbst, also dass das wenigstens
ein Ende
wegfällt, dass
haben muss, genau.
Apple nicht die gleichen Wege hat. Und da würde vielleicht sogar der neue Paragraph 19a GWB, über den wir hier auch schon gesprochen haben, eine Möglichkeit eröffnen, um dran zu kommen. Ja? Also dann wäre das vielleicht nochmal ein schönes Musterverfahren für diesen Fall.
Ich will da nicht allzu sehr spekulieren, aber im Entwurf für den DMA steht, ist zwar nicht wortwörtlich, aber mehr oder weniger steht ja drin, Apple wird in Zukunft mehrere App Stores zulassen müssen.
Ich glaube, ganz so war es nicht formuliert, da hast du schon recht, ja.
Genau, das ist jetzt die Übersetzung für Laien. Immer so. Aber darf ich nachfragen, ob diese Interpretation, ob man das ableiten könnte aus dem DMA-Entwurf, dass es so sein wird, sollte Apple, ich glaube, da beißt die Maus ja keinen Faden ab, diese 45 Millionen Privatkunden und 10.000 Business-User werden die haben. Und eine Market Valuation von 6,5 Milliarden ist, glaube ich, auch drin bei dem
So
Unternehmen.
gerade, so gerade.
Gerade noch so, ja. Also das heißt, die werden ja ein Gatekeeper sein. Und dann wird das ja gelten. Und weißt du das zufällig, wie das wäre? Können dann einem alternativen Apple App Store alternative Bedingungen auch gelten? Bezüglich des Betriebssystems wahrscheinlich nicht, aber zumindest bezüglich der Preissetzung, die ich da veranstalten darf in dem App Store, müsste das ja unterschiedlich sein dürfen, oder nicht?
Ist das eine technische, eine rechtliche oder eine ökonomische Frage?
Das ist eine rechtliche Frage sozusagen. Könnte Apple das unterbinden? Wahrscheinlich nicht, ne?
Also in einem Paralleluniversum ist ja alles möglich und
Okay, zu
also
spekulativ. Also,
nein, ich denke schon, dass also dass die denke schon, dass es natürlich möglich sein muss, dann in gewisser Weise auch unterschiedliche rechtliche Bedingungen zu haben. Sonst würde es ja auch wenig Sinn ergeben, wenn ich jetzt sozusagen die gleichen wenn ich überall die gleichen Bedingungen habe, dann würde sich ja nur ändern, wer am Ende vielleicht noch ein bisschen mehr abkassiert. Aber ich glaube, das führt uns auch ganz schön zu den, wir wollen ja noch zumindest
genau,
eine
lass mich noch
Minute mal
einen
einen
kleinen
Blick
Einschub
werfen. Ja,
machen,
gerne.
bevor ich es vergesse, ehrlich gesagt, weil ich will noch mal kurz sagen, deine Beobachtung, die teile ich, dass diese Ökosysteme in dem Sinne immer wichtiger werden, wobei ich noch eine kleine Differenzierung vornehmen würde. Mir scheint das so zu sein, dass insbesondere die Plattformen, die werbefinanziert sind, eine noch stärkere Tendenz haben, diese Ökosysteme groß zu machen, weil die ja, der Tommaso Valetti hat da auch ein ganz nettes Papier, Markets for Attention oder Attention Oligopolies heißt es, glaube ich. Er sagt, die konkurrieren eigentlich um die Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich umso wichtiger, wenn ich jemand bin, der werbefinanziertes Geschäftsmodell hat. Bei Amazon würde ich sagen, ist es auch relevant, aber nicht ganz so entscheidend letztendlich, weil die ja immer noch an den Kommissionen bzw. am Verkauf eigener Produkte verdienen und das nicht ganz so zentral ist auf diesen Transaction-Plattforms, dass ich da wahnsinnig viel Zeit verbringe. Das ist auch nicht irrelevant, das will ich damit nicht sagen. Ja, das spielt auch eine Rolle, aber diesen großen Impuls, sozusagen die Zeit auszudehnen, haben insbesondere die werbefinanzierten
Ja.
Plattformen, also insbesondere Facebook mit Instagram und Co. Und natürlich auch Google mit YouTube und ähnlichen Angeboten bei. Bei Amazon sehe ich das noch nicht ganz so ausgeprägt, etwa weil es ja doch noch eher transaction-based tatsächlich ist. Aber der Trend ist zweifellos da. Das wird sicherlich viele spannende Fragen auch noch aufwerfen, glaube ich, für die Zukunft etwa, ob das nicht auch relevantes Beurteilungsmaß in der Zukunft sein wird, etwa die Attention Span oder die Attention, die Leute auf verschiedenen Plattformen, ob das nicht auch ein Indikator für Macht sein kann. Ich glaube, das ist ein
Klar,
interessantes Feld.
weil natürlich auch die Daten, die du sammeln kannst, wenn jemand länger sich bei dir aufhält, einfach nochmal interessanter werden. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der da eine Rolle spielt.
Auf jeden Fall.
Und Zalando hat das ja auch im Gesetzgebungsverfahren stark angeregt. Als wir über die GWB-Novelle gesprochen haben, hat Zalando immer gesagt, Leute, achtet hier auf diese Aufmerksamkeitszeit, die Nutzer auf den Plattformen verbringen, das ist eigentlich relevanter als das, was an Umsatz oder Transaktionen gemacht wird. Hat sich damit jetzt nicht ins deutsche GWB reingemogelt, aber ich glaube, in der Gesetzesbegründung, meine ich mich zu erinnern, steht ein Satz auch dazu drin.
Das stimmt, ich bin da auch in einem Austausch mit denen, sozusagen, von daher weiß ich das sogar, dass sozusagen die das auch als Thema haben, aber nicht nur die. Das ist, wie gesagt, das beobachte ich auch international in der ökonomischen Szene, dass das ein Thema wird. Das vielleicht als Einschub, jetzt haben wir so einen kleinen Exkurs gemacht.
Ja, es passt aber eigentlich ganz gut, weil Zalando ist ja auch eine der europäischen Plattformen, die erfolgreich sind, aber die trotzdem auch darunter leiden oder sich in der Abhängigkeit fühlen. Und das ist ja auch die Konstellation, die wir in diesen beiden Fällen, die wir jetzt noch offen haben, Spotify und Epic gegen Apple haben, dass wir eigentlich sehr erfolgreiche Player haben. Spotify, der wohl führende Musikstreaming-Dienst weltweit, und Epic, die machen dieses Fortnite-Spiel. Ich muss gestehen, dass ich dafür schon ein bisschen zu alt bin und ich kenne das vor allem, weil ich habe das nur kennengelernt, weil irgendwelche Fußballspieler ihre Jubelposen nach dem gemacht haben, was in Fortnite offenbar für Figuren
Okay,
auftauchen.
das wusste ich noch nicht. Das ist.
Ich meine, Antoine Griezmann oder so hätte das eingeführt, aber
Ach
vielleicht
so. Siehst du, und ich habe
irgendwo.
immer gedacht, die würden Pokémon Go-Figuren imitieren.
Das ist wahrscheinlich in der zweiten Liga, wo dieses St. Pauli spielt. Aber
Ja, und der
ich will
HSV.
auch gar nichts Falsches sagen.
Nee, wie auch
Aber
immer,
die,
aber also
genau.
wir schweifen schon wieder ab. Also diese Apple Tax, wie das von manchen auch genannt wird, die 30%, diejenigen abführen müssen, oder was die Kommission ist, letztendlich auf alle Entgelte, die erhoben werden über den App Store. Das ist, was Spotify, ich weiß gar nicht ganz genau, ja schon lange stört, auf jeden Fall. Epic Games ist, glaube ich, erst ein bisschen später dazugekommen, wenn ich das chronologisch richtig sortiert habe. Und beide sagen ja, diese 30% sind zu viel. Und das sieht als erstes ja aus wie ein Preishöhenmissbrauch, klassischer Art, kann man sagen. Das kennen wir ja schon ganz klassisch aus Telekommunikationsmärkten etc., dieses Thema. Aber Ich glaube, es ist mehr als ein reiner Preishöhenmissbrauch. Der Preishöhenmissbrauch macht ja Ökonomen immer nicht so richtig viel Sorge, wenn man ehrlich ist, weil da sagen wir immer, gut, das ist eine Umverteilung. Ja, hat A halt B mehr und B hat weniger. Das ist ein Verteilungsthema. Es ist eigentlich egal, irgendeiner hat das Geld, es ist nicht weg.
Sehr
Ja,
tröstlich.
genau, also das ist zwar vielleicht unfair, aber Fairness ist ja so eine Kategorie, wo Ökonomen sich immer schwer tun, zu sagen, was ist schon fair. Jeder findet was anderes fair. Was natürlich immer bedenklich ist, wenn man sagen, das ist nicht nur ein Preishöhenmissbrauch, sondern auch ein Behinderungsmissbrauch, weil so echt auch was verloren geht, weil möglicherweise Dinge nicht entwickelt werden, die sonst hätten entwickelt werden können und diese dynamische Komponente des Wettbewerbs dadurch verloren geht. Und gerade im Softwarebereich kann einem das ja Sorgen machen oder im IT-Bereich, wo sagen, da sind Innovationen auch nicht gerade irrelevant auf diesem Markt. Da ist der Behinderungsbrauch vielleicht noch wichtiger als in der Wasserwirtschaft oder ich weiß nicht wo, wo das Innovationstempo halt auch ein bisschen geringer ist.
Ja, das ist, sind, glaube ich, genau die Punkte. Lass mich nochmal ganz kurz die Brücke schlagen zu unserer letzten sehr schönen Folge, die wir hier bei Anruf Wettbewerb hatten. Und zwar diese Tankstellenfolge, denn die Anwältin von Epic hat in dem Verfahren, das gerade in den USA am District Court of Northern California in Oakland läuft, also wo sich die beiden vor dem Gericht streiten, Apple und Epic, hat sie so eine schöne Analogie gebildet. Diese 30%, was du eben als Apple Tax bezeichnet hast, die man immer wieder entrichten muss, oder bis zu 30% muss man, glaube ich, korrekterweise sagen, bei In-App-Käufen. Das hat sie verglichen damit, als würde ein Automobilhersteller bei jedem Auftanken des Autos nochmal 30% vom Spritpreis abgreifen wollen. Ja, also da haben wir sozusagen unsere beiden Folgen nochmal schön zusammengeknüpft. Ja, und in der Tat ist ja das Interessante, ob diese Zahlung, die man da leisten muss, ist das ein Preishöhenmissbrauch? Ich bin da weniger skeptisch als du. Ich bin als Jurist natürlich auch schneller in der Lage, mal zu sagen, ja, das ist halt unfair. Ne? Das entscheiden wir dann halt normativ, was unfair ist und was fair ist.
Ich bin auch immer froh, wenn ein anderer das entscheiden kann.
Ja, genau. Wir haben da nicht so, nicht, wir haben auch Hemmungen in Jura, aber vielleicht nicht ganz so große wie die Ökonomen. Und wir haben natürlich hier möglicherweise eben auch ein Monopol. Das knüpft an die Frage an, die wir eben schon diskutiert haben. Also wenn ich einen Monopolisten habe, über den alles läuft, ja, wenn ich immer über den App Store gehen muss, dann sind wir eigentlich auch nah am Regulierungsrecht, wo wir ja auch sagen, wenn du angewiesen bist auf diesen Monopolisten, dann ist es auch mal korrekt, dass wir vielleicht die Preise mal ein bisschen genauer anschauen. Aber ich glaube, der Kernpunkt dieses Vorwurfs, den Spotify und Epic jetzt gegen Apple machen, ist eigentlich, wie du auch schon angedeutet hast, eher im Behinderungsmissbrauch zu suchen, also darin, dass Wettbewerber behindert werden. Und zwar im Bereich dieser Selbstbevorzugung in erster Linie, ja, weil, also bei Spotify sieht man es, glaube ich, ziemlich deutlich. Apple Music ist auch ein Streamingdienst und zahlt natürlich keine 30% Provision an Apple, ja,
Ja.
sondern das ist sozusagen intern. Und wenn ich als Wettbewerber gegen Apple Music antrete und ich muss immer noch an den Mutterkonzern meines Wettbewerbers 30% Gebühr zahlen für alles, was da gekauft wird, ja, das ist eine deutlich schlechtere Ausgangsposition und das ist das, was wir eben neuerdings als Selbstbevorzugung bezeichnen oder was man vielleicht auch in Analogie zu anderen Fällen als Margin Squeeze, also so als so eine Art Preiskostenschere oder sowas bezeichnen kann oder wo wir auch natürlich eine Nähe haben zu anderen Missbrauchstatbeständen, zur Diskriminierung,
Genau, also der Fall,
zur
muss ich
Kopplung und
sagen,
ähnliches.
erinnert mich deswegen auch sehr stark an die Telekommunikationsfälle, die wir in der Vergangenheit hatten, wo es immer die gleiche. Da ging es ja häufig um die Terminierungsentgelte, ganz am Anfang der Liberalisierung auch noch um die Originierungsentgelte oder allgemein die Zusammenschaltungsentgelte, wo auch immer der Problemkreis auftrat, dass die großen Anbieter dadurch, dass sie sozusagen sehr viele Calls, Gespräche im eigenen Netz hatten, natürlich das viel besser, viel günstiger verrechnen konnten als die kleinen Anbieter, die sehr viele Gespräche in Fremdnetze natürlich aus der Natur der Dinge heraus hatten. Wenn nur mal 80% der Kunden in anderen Netzen sind, dann werden die auch häufiger angerufen und da gab es auch immer einige Probleme. Das haben wir einfach durch eine Entgeltregulierung der Mobilfunk, insbesondere Mobilfunk war ein großes Thema, aber auch im Festnetz auch, einfach durch eine ganz klassische Regulierung gelöst. Haben gesagt, okay, dann müssen die Preise auf, gut, kann man sich streiten, kosteneffizienten Leistungsbereitstellung, langfristige Zusatzkosten oder irgendein Kostenmaßstab runterreguliert werden. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass in diesem Apple-Fall das eine Lösung sein könnte, sozusagen, wenn die Kommission da einen Wettbewerbsverstoß sieht. Eine andere Frage wäre natürlich, ob das nicht auch durch den DMA gelöst werden kann, wiederum, wenn man sagt, es gibt dann tatsächlich verschiedene App Stores. Auch im Apple-System ist das nicht vielleicht sogar eine elegantere Lösung des Problems, aber dann nicht in diese Preisregulierungsthematik einsteigen müssen.
Also ein Thema sind ja diese sogenannten Anti-Steering-Klauseln hierbei. Da geht es ja um die Frage, darf ich meine Kunden ansprechen und ihnen alternative Bezugsmöglichkeiten überhaupt nennen? Also Spotify darf seinen Kunden keine Mail schreiben und sagen, hey, ihr könnt Spotify übrigens auch anders beziehen oder ihr habt auch andere Möglichkeiten, ihr könnt den Apple App Store auch umgehen. Und diese Anti-Steering-Klauseln, die sind auch Thema im DMA, den du schon angesprochen hast. Also da gibt es ganz viele Bezugspunkte und das würde natürlich den Wettbewerb schon ein bisschen öffnen, wenn ich überhaupt, also wenn ich einen alternativen App Store hätte oder wenn ich alternative Bezugsmöglichkeiten hätte. Apple sagt zu diesem Punkt, es gibt kein Geschäft der Welt, in dem man für ein anderes Geschäft werben darf. Also wenn du sozusagen bei mir unterwegs bist und eckige Klammer auf. Wir haben dich auch groß gemacht, liebe Spotify. Ohne uns wärst du gar nicht sozusagen dahin gekommen, wo du gerade bist. Eckige Klammer zu. Ja, dann muss man sozusagen auch Apple seine Fair Share lassen. Aber ich glaube, dass sozusagen also aus meiner Sicht haben diese Fälle schon eine sehr große Überzeugungskraft, auch wenn es nicht die Kleinen sind, die hier gegen Apple kämpfen, sondern zwei absolute Giganten in ihrem jeweiligen Markt. Stellt sich eben letztlich die Frage, sind das monopolistische Infrastrukturen, diese App Stores, die so wichtig geworden sind, dass wir da jetzt quasi regulatorisch, also erstmal kartellrechtlich, später vielleicht mit einem eigenen Act wie dem Digital Markets Act, dass wir da eingreifen müssen?
Ja, genau. Ob es monopolistische Infrastrukturen sind oder sowas wie Competitive Bottlenecks, die Bezeichnung gibt es ja auch, aber zumindest Bottlenecks, dass man sagt, da gibt es eine Kundengruppe, die ist anders sonst nicht erreichbar und die ist auch wichtig für mein Geschäftsmodell. Da bin ich bei dir. Ich sehe das auch kritisch, diese ganze Praxis und von daher bin ich sehr gespannt, wie die Verfahren, die ja jetzt sowohl bei der Europäischen Kommission, aber ich glaube auch in Großbritannien, wenn ich das richtig sehe, glaube ich auch laufen.
Ja, die Kommission hat ja jetzt ihr Statement of Objections rausgeschickt. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, die Mitteilung der Beschwerdepunkte. Apple hat jetzt 12 Wochen Zeit, darauf zu reagieren. Also wie immer mahlen die Mühlen nicht ganz so schnell. Der Fall war ja auch schon 2 Jahre anhängig bei der Europäischen Kommission. Aber ich vermute, dass wir dieses Jahr dann noch intensive Gespräche und gegebenenfalls auch ein Remedy sehen und insofern vielleicht dem DMA auch noch etwas zuvorkommen, wenn sich die Kommission jedenfalls anstrengt. Und das wäre ja auch angemessen.
Das wäre auf jeden Fall angemessen. Ruprecht, vielen Dank. Das war mal wieder sehr erhellend,
Ich danke dir, lieber Justus.
die Apple-Thematik
Oh,
ein bisschen aufzuklären.
weil wir hier gerade im Werbebusiness noch waren, darf ich noch ganz schnell Werbung machen für unseren anderen Podcast, Ein Fall im Recht, da haben wir diese Woche die Jubiläumsfolge 100 Jahre Joseph Beuys. Und ich nehme an, Justus, du bist genauso gespannt wie alle Hörerinnen und Hörer. Was machen diese Juristinnen und Juristen von der juristischen Fakultät mit Joseph Beuys an seinem 100. Geburtstag? Wer es hören will, guckt bei
Da bin
unserem
ich
Partner-Podcast
sehr,
Ein
sehr
Fall im Recht
gespannt.
rein.
Sehr, sehr gespannt, ob es um die Fettecke oder andere Probleme gehen wird. Dann mache ich aber auch noch Werbung
Nur
an dieser
zu.
Stelle. Denn in der nächsten Woche werde ich mit Christina Heldmann in einer virtuellen Kneipe sprechen, beim Pint of Science über Kartellbrüder und Schwestern, warum Diversity gut für Verbraucher ist. Und wer da einschalten möge, der kann sich das einfach angucken bei pintofscience.de in Düsseldorf anklicken. Und zu Nicht-Corona-Zeiten findet das in echten Kneipen statt, aber diesmal virtuell. Und da werden wir in der Kneipe über Bier und andere Kartelle sprechen. Und
Ich hoffe, du hast genug Vorrat zu Hause für diesen Abend. Der klingt ja wirklich gut. Ja.
jede Menge diverse Biersorten habe ich auf jeden Fall schon mal dabei, aber die Diversity, die wir da besprechen, ist eine andere. Genau, also wer reinhören mag, das ist, glaube ich, am nächsten Dienstagabend.
Bei uns darf man offen werben, anders als in manchem App Store. Danke, Justus, und
Ich
bis
kriege
zum
noch
nächsten
30%
Mal.
von dir, Ruprecht. Also bis dann.
Tschüss.
Tschüss.